Das war Entisch und ich möchte euch begrüßen zu einer neuen Moving Panels Episode. Und ihr müsstet sehen, mit welcher großen Irritation meine Mitpodcaster diese Geräusche gerade quittieren. Es war jeden Moment wert. Ich begrüße bei mir Steffen.
Ja, ich bin da.
Emo.
Guten Tag.
Und last but not least, Mastermind Andreas Wolf.
Das mit dem Podcast lassen wir jetzt auch sein.
Jetzt ist okay. Wie ihr meiner enthusiastischen Anmoderation entnehmen konntet, geht es heute um Enten. Und zwar um eine Ente, mit der ich viele nostalgische Gefühle verbinde. Es geht um die Comic-Verfilmung Howard the Duck. Und bevor ich den Plot des Films zusammenfasse, was ich mit Freuden tun werde, muss ich sagen, dass ich mit den Comics herzlich wenig am Hut hatte. Ich mich historisch mal mit den Urcomics aus den 70ern befasst und drüber gelesen habe, um mich ein bisschen drüber zu informieren, die aber bei mir nicht so richtig gezündet haben, und ich auch die modernen Comics, die tatsächlich von Chip Zdarsky sind, von vor einigen Jahren, und auch bei Panini erschienen sind, ich noch nicht gelesen habe. Kann irgendjemand Comic-Sporen in Howard the Duck vorweisen?
Partiell. Ich habe ihn lange vergeblich in Entenhausen gesucht.
Ja.
Und habe ihn dann aber gefunden in einer Version, wo ich ihn halt total geil fand. Und zwar in den 90er Jahren während des Amalgam-Universums als Lobo the Duck. Und da fand ich diese Verschmelzung von meiner Lieblingsfigur Lobo mit Howard the Duck, also für diejenigen, die das damals nicht mitbekommen haben. Es gab tatsächlich mal eine Zeit, wo DC und Marvel versucht haben, etwas zusammenzutun, und zwar nicht nur so einzelne Crossovers, die es ja durchaus immer mal wieder gegeben hat, wenn jetzt auch schon lange nicht mehr. Aber in den 90ern war es tatsächlich mal so, dass man erstmal so ein versucht hat, dieses diesen Fanwunsch zu befriedigen, wer ist eigentlich stärker? Superman oder Hulk oder Cap America oder Batman, was auch immer. Und hat dann eben DC versus Marvel auf die Reihe gebracht. Und am Ende dieses Events stand das Amalgam-Universum, das der beiden Universen verschmolzen hat und deswegen verschiedene Superhelden zu neuen Superhelden wurden. Und da wurde zum Beispiel Batman mit Wolverine zusammen zu Dark Claw, eine grandiose Figur. Und Lobo wurde eben verschmolzen mit eigentlich seinem auf eine gewisse Art auch Gegenstück aus dem Marvel-Universum, also einem unflätigen, rauchenden, trinkenden Erpel aus dem Weltraum, nämlich mit Howard the Duck. Und dann wurde daraus Lobo the Duck. Und das muss ich sagen, das ist eine der geilsten Figuren, die sich jemals ein krankes Hirn erdacht hat. Und ich hätte außer der einen Geschichte, die es dann mit ihm gegeben hat, so gerne noch mehr davon gelesen, weil der war wirklich total krank. Aber das ist auch das Einzige, was ich von Howard the Duck comicmäßig verfolgt habe.
Aber es gab einen Nachfolgeband Lobo the Duck, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Vor ein paar Jahren mal?
Das wäre mir fremd.
Ja, das hättest du auch mitgekriegt. Also habe ich dann wahrscheinlich falsch in Erinnerung. Wahrscheinlich hast du auch damals Lobo the Duck übersetzt?
Ich übersetze ja generell nicht bei Panini, sondern bin ja da als Redakteur tätig.
Aber Lobo the Duck war ja noch Dino, war ja Amalgam.
Ja, ja, also das ist, ne? Ja, genau. Aber das ist ja dann in, ich, klar, Dino. Aber ich bin auch da schon Redakteur gewesen. Also übersetzen ist nicht mein Metier, sondern mein Metier ist es, die Übersetzung von Übersetzern im besten Falle besser zu machen und natürlich Redaktion zu machen, sofern die ansteht. Und es lief über meinen Schreibtisch. Also ich hatte die Fäden in der Hand. Ich habe den Übersetzer damals gecastet, der das machen sollte. Ich habe die Übersetzung entweder verbessert oder verschlimmbessert. Da möchte ich mir natürlich kein Urteil anmaßen. Und ich habe die Redaktion gemacht und ich war einfach von der Figur so wahnsinnig begeistert. Ich finde die so geil.
Yes. Hm. Also Lobo the Duck habe ich auch in sehr wohliger Erinnerung. Und ohne dir Honig ums Maul schmieren zu müssen und zu wollen, möchte ich auch anführen, dass meine in die Jahre gekommenen Teenager-Kollegen, die viele ihrer Comics auf Englisch gesammelt haben und heute noch sammeln und kultivieren, Lobo tatsächlich fast alle auf Deutsch gesammelt haben, wegen der entsprechenden Wortschöpfung, wegen Präsi, wegen Fichte, wegen Friss meine Faust, Hackfresse. Also da sind schon das ist in unseren Wortschatz übergegangen. Das
tatsächlich habt ihr euch ein Denkmal gesetzt. Für ein paar dieser wiederkehrenden Begriffe darf ich mir selber auf die Fahne schreiben, dass die dann von mir stammen, weil mir das, was in der Übersetzung stand, entweder nicht abgefahren genug war oder nicht kräftig genug war. Wobei der Übersetzer, der Christian Heiß, da schon sehr, sehr, sehr viel Gutes gemacht hat. Und zusammen im Team haben wir da, glaube ich, ein paar schöne Sachen aus der Taufe gehoben. Für mich war zum Beispiel immer wichtig, dass Lobos amerikanischer Frack-Ausdruck, dass der im Deutschen nicht so richtig gut übersetzbar ist, dass wir das als deutsches Wort installieren und es dann aber auch ein bisschen pervertieren, indem wir es halt mit einem Ä und zwei Gs versehen und es immer so geschrieben werden muss. Das ist so, es darf nur so geschrieben werden. Wenn es nicht so geschrieben wird, ist es nicht das Original.
Dann geht's nicht durchs Lektorat. Also, schöne Side-Note, die ich tatsächlich auch mit Howard the Duck verbinde. Wir kommen zurück zu der Figur. Du hast gerade schon gesagt, ein saufender, fluchender, rauchender Erpel, der eine Kinoinstallation in den 80er Jahren bekam. Und in diesem Film geht's um Howard, der eigentlich Medizin studieren sollte, abgebrochen hat und danach Werbetexter geworden ist, nach der Arbeit nach Hause kommt und sich mit einem Bierchen vor dem Fernseher gemütlich macht, als sein Fernsehsessel von einem mysteriösen Strahl erfasst wird und ihn durch die Dimensionen direkt auf die Erde nach Cleveland katapultiert in einen Hinterhof, wo er von bösartigen, brutalen Punks in Empfang genommen wird und danach in die Arme der schönen Beverly, ihrerseits Sängerin in einer erfolglosen Pop-Punk-Band, läuft, die ihn aufnimmt und versucht ihm wieder auf die Beine zu helfen und zurück nach Hause zu helfen. Und im Laufe dieser Geschichte finden sie also heraus, dass Howard von einem Laserperiskop, schlag mich tot, hab schon wieder vergessen, wie das Scheißding heißt, erfasst wurde, dass auch einen düsteren Beherrscher vom Nexus von Sominus auf die Erde befördert, der im Körper eines Wissenschaftlers landet. Und Beverly, die Punkerbraut, Howard, die Ente, und der düstere Beherrscher vom Nexus, vom Sominus im Körper von Dr. Jennings müssen nun auf den Straßen von Amerika versuchen, zu ihrem Glück zu finden.
Nexus.
What's not to love?
Nexus von Sominus. Diese Zusammenfassung des Filmes lässt auf deutlich mehr hoffen als das, was der Film in meinen Augen am Ende gebracht hat. Ich finde, du hast das sehr, sehr, sehr positiv dargestellt und danke dir dafür.
Ich sehe Andreas jetzt das allererste Mal lachen.
Es sieht aber auch verzweifelt aus.
Ich habe keine Ahnung, wie ich geguckt habe,
unter anderem auch. Diesen Film haben wir ja unter anderem mit aufs Tableau genommen, weil er natürlich auch in dieser Reihe von Marvel-Verfilmungen steht, aber auch, weil Mattes und ich uns schon mal kurzzeitig in einer früheren Version, in einer früheren Ausgabe dieses Podcasts kurz darüber gekäppelt haben, dass wir uns nicht darüber einig werden, wie wir den Film finden. Ich habe ihn mir jetzt nochmal angeschaut. Also zum ersten Mal habe ich mir in den 80ern angeschaut, im Kino. Und habe mir danach geschworen, ihn nie wieder anzuschauen.
Also klappt.
Diesen Schwur habe ich jetzt gebrochen und habe ihn mir nochmal angeschaut und frage mich durchaus, warum. Weil ich fand den einfach nicht gut. Das Beste daran fand ich tatsächlich die Musik. Die hat mir wirklich partiell sehr, sehr, sehr gut gefallen. Es gab
der orchestrale Soundtrack auch.
Ja, es ist wirklich, wirklich toll. Das hatte ich tatsächlich nicht mehr so in Erinnerung. Also von daher hat es sich schon gelohnt, dass ich da noch mal reingeschaut habe. Aber ich fand diese Figur, ich fand die so unnötig. Ich fand die auch schlecht kreiert in dem Film. Also für das, dass über dem Film George Lucas drüber steht, fand ich in dieser Figur wenig Positives, also in der reinen Optik. Ich fand auch die Story jetzt, also es ist nichts, was mich wirklich ergriffen hätte oder begeistert hätte. Ich fand das alles relativ platt und schlecht inszeniert und tatsächlich sehr, aber vielleicht war es auch so gedacht, sehr kindergerecht aufgedröselt. Und die einzige Frage, die ich mir dann so über die Zeit gestellt habe, ist, warum Scooter eigentlich nicht einen Song gemacht hat, How Much is the Duck? Oder in dem Fall, How Hard is the Duck? How Hard is the Duck?
Da ist das Beste, was ich jemals über den Film gehört habe.
How Hard is the Duck?
Okay, wow. Mir geht's komplett wie dir. Wow, habe ich mich dadurch gequält. Ich habe auch lange drüber nachgedacht, warum. Mattes konnte es gar nicht verstehen, als ich das auch in die Gruppe so geteilt habe. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Erwartungshaltung zu tun, weil Mattes ein wenig postuliert hat, okay, der Steffen sucht so Gurken raus, dann gucken wir auch Howard the Duck, der ist super. Und dann habe ich gedacht, nach den anderen drei Filmen, jetzt sehe ich was Gutes. Und dann kriege ich was für mich ungefähr auf demselben Niveau unterwegs ist. Platte Figuren, eine Story, die mehr konstruiert ist als alles andere. Die langweiligste Verfolgungsjagd, die ich seit langem in einem Film gesehen habe, die auch viel zu lang geht, weil die Ente nicht fliegen kann.
Und nicht schwimmen.
Und nicht schwimmen kann. Auch ein Gag, der so gewollt war, dass ich ihn nicht lustig fand. Boah, hab ich mich gequält. Und am Ende Special Effects, die 10 Jahre, bevor der Film rausgekommen ist, bestimmt State of the Art waren. Aber Mitte der 80er muss das schon die Leute im Kino gequält haben. Also.
How hard is the duck?
Also um vielleicht ein bisschen meine nostalgische Verklärung zu erklären. Ich habe den nicht im Kino gesehen, sondern ich habe den das erste Mal mit 7, 8 Jahren gesehen. Bei Übernachtungsbesuchen bei meinem Patenonkel, wo der halt nach Filmen gesucht hat, die ich eigentlich noch nicht gucken darf, damit ich das cool finde, die mich aber auch nicht komplett traumatisieren werden, weil sie zu hardcore für so einen 9- oder 10-Jährigen sind. Und da war das natürlich für mich damals der Knaller mit diesem Horror-esken Doktor, der da dieses Diner auseinandernimmt. Ich finde tatsächlich, ich kann vieles nicht nachvollziehen, was ihr sagt. Also am Ende ist persönlicher Geschmack entscheidend und spielt viel Nostalgie bei mir rein. Ich habe aber meine Frau als Versuchskaninchen gewinnen können, die tatsächlich den Film auch noch nicht kannte und auch erst nach Entstehung dieses Films geboren wurde. Das heißt also, ähnliche Voraussetzungen wie Andreas mitbringt. Und die fand auch, das ist was gerade gefallen ist. Ich glaube, Steffen hat's gesagt, dass der Film nicht so richtig weiß, ob er sich an junge Erwachsene, an Teenager richtet, mit gelegentlichen Anzüglichkeiten, oder ob der ein Kinderfamilienfilm sein will, weil dann eben der Charakter doch wieder lawful good ist und die Liebelei zwischen den beiden auch so ein bisschen runterkondensiert wird und so weiter. Also das hat sie auch so gesehen und empfunden, dass man sich da nicht so richtig für eine Zielgruppe entscheiden konnte. Was ich immer noch großartig finde, sind tatsächlich die abstrusen Situationen, die sich aus dem natürlich komplett bescheuerten Plot. Aber machen wir uns nichts vor, was wir sonst so lesen und gucken, hat häufig keine ehrbareren Vorsätze in seiner thematischen Konstruktion. Aber was sich daraus für Situationen abspielen, wenn zum Beispiel Oscar-Preisträger Tim Robbins mit dieser Pizzaschachtel in die Garderobe der Punkband kommen und dann halt auch mit der Ente spricht und wieder diese Entengeräusche macht. Es gibt diverse Sprüche und One-Liner, die halt auch dieses 70er, 80er Synchro-Flair hart ein- und ausatmen und mir ganz viel Spaß gemacht. Das ist das Ende des ganzen Universums. So schlecht ist das Essen gar nicht. Haben Sie es denn mal probiert? Ja. Oder wenn Howard die Eier serviert bekommt. Was ist was? Das ist das Tagesgericht, das haben sie doch bestellt. Was ist weiß-gelb und erinnert mich an meine Geburt? Also das sind Sachen, die ich also das erfindet Humor nicht neu. Aber das finde ich wesentlich lustiger als 80% der Stand-up-Comedy und der Poetry-Slammer, die mir heute so um die Ohren geschossen werden. Und das liegt auch an Synchronsprechern. Das liegt am sensationellen Santiago Sisma, also der Synchronstimme von SpongeBob, von Steve Buscemi, der Howard spricht. Das liegt an der Darstellerin von der Beverly. Ich muss Lea Thompson, die ja auch die Lorraine in Zurück in die Zukunft gespielt hat. Also der orchestrale Soundtrack, von dem Steffen gerade schon sprach, also da sind ein paar richtig gute Melodien drin und ich liebe es, dass bis in die 80er rein orchestrale Soundtracks noch Themen hatten. Wir alle haben, wenn wir an Batman denken, immer noch dieses Elfman-Jingle im Ohr. Und genauso ist es, dass ich diese Howard-Melodien noch im Ohr habe, wie auch diese etwas generischen Synthi-Rock-Songs, die Band da spielt. Und ich habe echt versucht zwischendurch, weil ich wusste, Steffen findet den Kacke und ich hatte gelesen, Andreas hat zwischendurch echt Schmerzen und Probleme damit, habe ich versucht, meine Nostalgiebrille abzusetzen und zu verstehen, warum man den Kacke findet und versucht, mich zu objektivieren, aber habe ich nicht geschafft.
Also ich glaube, was mich zwischendurch immer wieder ganz gestört hat, ist, man geht dieser Story auch nicht nach. Der Titelheld ist wie so eine Flipperkugel. Auf mal ist er irgendwie in einem Bordell angestellt. Warum auch immer es ein Bordell sein musste in dem Moment.
Sex war ein Saunaclub, sei nicht so despektierlich.
Mhm. Klar, ein Saunaclub. Ja, ich weiß nicht, in welchen Saunaclubs du bist, aber egal.
Was ist denn bitte ein Saunaclub?
Du kommst aus dem Ruhrgebiet, ne?
Das ist nicht. Ja. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, mache ich dir eine Zeichnung.
Aber das allgemein, also und barbusige Enden, Mathis, wir müssen uns hinterher nochmal unterhalten, was das mit dir gemacht hat, so als Jugendlicher, dass du dir das angeguckt hast und dir das so gut gefallen hat.
Offen gesagt habe ich den Film vor der Geschlechtsreife gesehen, das erste Mal und da habe ich mich auch mit meiner Frau drüber unterhalten, dass diese gelegentlichen Anzüglichkeiten oder die Szene eben in diesem Bordell-Saunaclub, ich als Kind auch überhaupt nicht als anzüglich empfunden habe und mich gar nicht gefragt habe, ich dachte, der wäre halt irgendwie in einer Disco oder so, wo die rummachen und wo zusätzlich Whirlpools stehen. Das hat gar nichts mit mir gemacht. Ich fand die Ente auch jetzt nach eingesetzter Geschlechtsreife, wo ich den Film nochmal gesehen habe, nicht sonderlich anregend, wohl irritierend, weil Enten keine Nippel haben, aber Enten können normalerweise auch nicht sprechen und da war das für mich kohärent.
Ich überlege gerade, dass Emo, glaube ich, außer seine Nachfrage zu dem Saunaclub noch gar nichts gesagt hat in der heutigen Episode. Doch, hallo, hat er noch gesagt.
Das liegt natürlich daran, dass ich Himmelhund verpennt habe, dass wir eine Doppelfolge aufnehmen und ich den Film daher nicht frisch geguckt habe. Dazu muss ich mich erstmal entschuldigen. Das ist der Grund, weswegen ich bisher so schweigsam bin und erstmal euren Schilderungen. Ich habe ihn tatsächlich als Kind gesehen und schließe mich da inhaltlich dem an, was Mattes erlebt hat. Also ich habe ihn nicht bei seinem Patenonkel geguckt, aber
das wäre jetzt mal hier.
das wäre jetzt auf jeden Fall. Aber ich habe ihn auf jeden Fall auch so wahrgenommen als Kind und hatte als Kind auch ungefähr in demselben Alter ihn das erste Mal gesehen und hatte weitestgehend viel Spaß damit zu der Zeit. Ja, ich wollte jetzt aber eine Frage stellen, weil ich hatte es ja vor der Aufnahme schon gesagt, dass George Lucas ja produziert hat. Ist denn bekannt, ob Lucas da gewissen Schaden rausgenommen hat? Weil finanziell war der Film ja wohl ein Nullsummenspiel. Also er hat wohl so um die 38 Millionen eingenommen, die er auch ungefähr gekostet hat. Mal abgesehen von den renommierten Preisen, die er eingefahren hat, zu denen Andreas sicherlich gleich noch gerne was sagen möchte. Aber ist denn bekannt, ob das irgendwelche Konsequenzen jetzt für Lucas hatte?
Ja, Andreas, dann rück mal raus. Was für Preise hat denn der Film eingefahren?
Er hat grandiose 7 Nominierungen bekommen, und zwar für die Goldene Himbeere. Und hat auch direkt 4-mal abgestaubt als schlechtester Film, schlechtestes Drehbuch, schlechteste Spezialeffekte und schlechteste Newcomer. Und direkt darauf folgend im Jahr 1990 war dann auch nochmal nominiert als schlechtester Film des Jahrzehnts. Geil. Hat da dann aber verloren gegen einen Film namens Meine liebe Rabenmutter. Kenne ich nicht, weiß ich nicht.
Aber ich bin Andreas Wolf, ich bin ein Internet-Edgelord und habe einen Podcast und ich habe Goldene Himbeere-Nominierungen zur Argumentation herangezogen.
Braucht dich gar nicht, braucht ihr nur Wikipedia für lesen.
Ich würde das gerne ergänzen, weil der Oscar-Preisträger Tim Robbins ist ja auch nominiert worden. Man muss fairerweise zur Ehrenrettung von Tim Robbins sagen, er war dann noch nicht Oscar-prämiert.
Nein, aber das war ja auch der Weg dahin. Die Frage, sein Renommee und seine
ja, absolute
Reise wäre ohne Howard the Duck eine ganz andere gewesen. Ohne Howard the Duck gäbe es die Verurteilten nicht. Das ja, muss man auch mal ganz klar sagen.
Vielleicht 5 Jahre früher den Oscar bekommen.
Wieso gäbe es ohne Howard the Duck die Verurteilten nicht?
Stephen King sich sonst zur Ruhe gesetzt hätte und gesagt hätte, ich bin fertig mit dem Universum. Aber weil der Film so prägnant war, hat er gesagt, ich muss weiterschreiben, irgendwas tun.
Zum einen hat Tim Robbins sich ja schauspielerisch durch diesen Film auch entwickelt. Und zum anderen Schmetterlingseffekt.
Ich merke, deine Argumentation ist stichhaltig. Ja.
Kann ich dafür vielleicht einen Zitatennachweis oder irgend sowas bekommen? Ich würde da gerne Fußnoten reinsetzen in diesen ich bin mir nicht sicher, ob das George Lucas, ich glaube, es hat ihm nichts gemacht. Also der hat ja, ich meine, George Lucas, sind wir ehrlich, der hat immer ehrgeizige Projekte angefasst und nicht alles, was er gemacht hat, ist gut geworden. Von daher ist das, glaube ich, etwas, womit er ganz klar kommt. Also es hat ihn vermutlich nicht nicht nachhaltig geschadet. Und ich meine, noch heute sieht man Mattes durch die Straßen laufen mit einem Schild drauf. Howard the Duck ist besser als sein Ruf oder zumindest derjenige Ruf, den Steffen ihm andichten möchte. Und von daher, das ist schon so, ich glaube, er ist da ganz gut durchgekommen. Ich glaube, ich habe wesentlich mehr Schaden genommen, weil
offensichtlich, du magst die Jim Henson Turtles nicht.
Ja, das werden wir an anderer Stelle, nochmal diskutieren. Aber ich hatte ja als Howard the Duck bei Guardians of the Galaxy in diesem Zoo des Sammlers aufgetaucht ist, habe ich irgendwie so plötzlich so Angst. Komische Zuckungen bekommen. Vor allem, weil ich dann im Nachklapp des Filmes gehört habe, dass sie tatsächlich planen, einen weiteren Howard the Duck Film zu machen, der, soweit ich weiß, aber dann wieder auf Eis gelegt wurde. Oder vielleicht ist er in der Mache. Ich habe seitdem nichts mehr davon gehört, aber eine Zeit lang hat sich sehr, sehr, sehr hartnäckig das Gerücht gehalten, dass sie wieder Howard the Duck einen weiteren Film machen wollen und dass sie ihn deswegen auch relativ prominent in diese Szene dort eingebaut haben. Und wie gesagt, da habe ich sofort so ein bisschen so Schnappatmung bekommen.
Ich glaube, das war geplant, aber ich glaube, das Projekt ist tot. Oder liegt sehr tot oder nah tot auf Eis.
Ich denke, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass einem in der Projektplanungsphase klar wurde, dass man an den Erfolg und an die künstlerische Genialität des Erstlings nicht mehr anknüpfen kann.
Ja,
ich das aber auch sagen kann, ohne rot zu werden.
Ich meine das ernst, ich liebe diesen Scheißfilm. Und ich schwöre wirklich, ich habe versucht zu verstehen, wie ihr das Kacke finden könnt. Aber ich bin wirklich immer wieder nur zu Erklärungen gekommen, die, wenn ich sie ausspreche, unsere Beziehung nachhaltig beschädigen würden. Und das möchte ich ja nicht. Ich mache das ja ganz gerne mit euch. Ja.
Also, wie gesagt, aufgrund meiner eigenen Blödheit habe ich den jetzt nicht frisch gesehen. Aber so im Erinnerungsvermögen ist der bei mir so auf einem Level mit Filmen wie dem 80er Masters of the Universe.
Ja, genau.
Ja, das sind so Filme, die einfach, wo man weiß, objektiv gesehen, dass sie keine guten Filme sind. Aber man hat die in der Lebensphase als Kind gesehen, wo man relaten konnte damit und das ist irgendwie mitgewachsen. Ja, und wenn man die heute guckt, guckt man die halt mit einem nostalgischen Hammer. Ich glaube, würden wir die heute das erste Mal gucken, würden wir auch eher cringe sagen.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, genau.
Gut, Masters of the Universe fand ich auch schon nicht gut, den Film, als er damals rausgekommen
ist. Da warst du aber auch älter, als ich es war, als ich den gesehen
habe. Ja, das ist das Ding, du warst ja kein Kind mehr. Du hattest da tatsächlich schon einen anderen Anspruch dran.
Gleichzeitig mochte ich aber tatsächlich diese ja ebenfalls sehr schlechte Zeichentrickserie. Also die hat mir wirklich gut gefallen. Und ich glaube, qualitativ steht der Film hinter der Zeichentrickserie nicht wirklich zurück. Aber es mag sicher daran liegen, dass ich doch noch mal einen Ticken älter bin als ihr alle und Andreas ein bisschen reifer ist als die beiden anderen. Von daher,
also, riecht zumindest so.
Mental reifer ist. da gibt es hier verschiedene Sichtweisen darauf.
Hat niemanden gestört, dass alle einfach hingenommen haben, dass da eine sprechende Ente rumläuft?
Und die haben das nicht hingenommen. Die Leute haben doch darauf reagiert.
Ja, sie wollten sie essen.
Ja, manche ganz wollten ihn essen. Die Kinder wollten ihn streicheln. Einige haben mit ihr. Aber die waren da in Cleveland, Alter. Das ist und tatsächlich, also um mal die Doppelmoral dieser Mannschaft hier rauszustellen. Ich habe den Film gerne back-to-back gesehen bei meinem Onkel mit dem alten Supergirl-Film. Und ich wette, den würde Steffen ganz anders beleuchten.
Der hatte Helen Slater.
So. Da wird jetzt nämlich ein Schuh draus. Ja, gut.
Ich meine, Howard the Duck hatte Lea Thompson, wie du schon gesagt hattest. Und ja. Die war ja nun durchaus auch für meine Generation immer also sehr, sehr attraktiv anzuschauen.
Und jetzt mal abgesehen von ihrer Attraktivität, spielt sie das doch auch ultra charming, findest du nicht?
Sie hat ganz ordentlich gespielt, ja. Dagegen fand ich bei der Ente die Mimik ein bisschen zurückgezogen.
Minimal, würde ich sagen.
Vielleicht ist das aber auch mangelnde kulturelle Aufgeschlossenheit deinerseits.
Ja.
Gegenüber Puppen. Um den Jim Henson-Kreis wieder zu schließen.
How hard is the duck?
Ja, ich glaube, so richtig weiter kommen wir da nicht, ne?
Ihr gebt euch halt auch keine Mühe.
Doch, 90 Minuten lang.
Echte Gefühle.
Und sind wir jetzt ehrlich, es fühlt sich an wie 120. Ne, 110 Minuten ging der. 110 Minuten. Ja.
Also für alle da draußen, mich würde wahnsinnig interessieren, wie entweder ihr den nostalgisch findet oder wenn ihr leidensfähig genug und masochistisch genug veranlagt seid, nachzuvollziehen, was wir hier gucken, euch das auch nochmal gebt, ohne hinterher die Befriedigung zu haben, das in einem Podcast verarbeiten zu können, würde mich interessieren, in welchem Lager ihr seid. Weil wir waren uns ja gerade einig, dass das Triptychon keine wahnsinnig guten Filme waren, die besser wurden und aus unterschiedlichen nostalgische Investitionen da auch zu unterschiedlichen Wahrnehmungen führt.
Gerade ist übrigens die letzte Ausgabe, also ihr müsst unter Umständen noch mal eine zurückgehen, um das mitzubekommen.
Exakt, die letzte Ausgabe der Moving Panels, der Fluch der produzierten und schlecht von mir jetzt nachmoderierten Doppelfolge. Aber wie seht ihr das? In welchem Lager seid ihr das? Guckt euch Howard the Duck an oder argumentiert aus eurer Erinnerung. Seid ihr im Lager
Team Ente oder Team Volkmar? Himbeere?
Oder genau, Team Ente oder Team Himbeere? Wenn ihr nicht ausführen wollt, reicht, wenn ihr drunter schreibt, Team Ente oder Team Himbeere. Team Edgelord oder Team Kunstkenner? Geht auch.
Gut, ohne zu definieren, wer ist, das
besser ist, ja.
Ich möchte an dieser Stelle übrigens nochmal etwas, was mich auch sehr amüsiert hat, möchte ich nochmal sagen, was auf der DVD hinten noch so als Claim draufsteht, weil da habe ich mich schon auch sehr amüsiert. Das schließt nämlich ab mit die Big Budget Adaption. Also ich habe schon mal am Anfang gedacht, Big Budget Adaption, geil, das klingt so wirklich nach. Also ja, also Marketing, die Big Budget Adaption eines Marvel Comics, der vielleicht wildeste Streifen, der in den 80er Jahren entstanden ist, wo ich dann so
der wildeste Streifen.
Da kann man so unglaublich, also ich glaube, der das geschrieben hat, der hat gesagt, was ein Scheiß, ich muss irgendeinen Satz zusammenschustern, der nach was klingt, ohne irgendwas auszusagen.
Ja, heute wäre es eine Masterarbeit von einem Marketingstudenten, ja.
Eine retrospektive Masterarbeit.
Genau.
Für Vintage-Produkte.
Haben wir schon ein Thema für die nächste Folge?
Hunderte, wir müssen nur eins rauspicken. Ja.
Wer außer Steffen möchte immer was aussuchen?
Ich würde vorschlagen, wir machen es wie beim letzten Mal. Steffen, einen aus seinem Giftschrank und einer von uns schlägt einen anderen vor.
Ich glaube, Andreas, du bist dann dran, oder?
Ich bin dran. Dann möchte ich gerne mit euch was gucken, was für mich auf jeden Fall das Prädikat Comic-Verfilmung verdient. Habe ich zum ersten Mal gesehen, als ich noch keine Comics gelesen habe, und zwar Kick-Ass.
Oh, schön. Oh, nice. Gucken wir nur den ersten oder gucken wir einen Doppelpack?
Von mir aus können wir auch beide gucken.
Da kann man beide machen, ne?
Ja.
Okay. Ich würde dann mal was anderes machen als
Wir haben alle Angst.
Als diese Uraltschinken, etwas, ein Film, von dem ich persönlich finde, dass er vor allem von der Kritik damals schlechter gemacht wurde, als er ist, nämlich Mystery Man.
Steffen, haben den nur wir beide gesehen?
Ich vermute. Das geht dem Film leider in vielen Bereichen so, dass viele gar nicht wissen, dass es den gibt. Und im weiteren Go viele nicht wissen, dass es die Mystery Man als Comic gibt. Von daher finde ich,
ich tatsächlich nicht.
Über den kann man ziemlich viel reden, ja.
Von wann ist der Film?
Späte 90er, Anfang 2000er?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, 1999.
Ja, also so richtig späte 90er.
Gab es die Comics vorher oder dann als Lizenzprodukt zum Film?
Die gab es vorher, ja.
Ach krass, ja, das ist ja schon erschienen.
Ja, genau.
Ja, cool, dann haben wir es doch schon. Ich bin gespannt.
Okay, ist der denn verfügbar oder ist das so ein Ding, wo wir wieder nach Aserbaidschan fahren müssen?
Nee, den gibt es auf Digitalplattformen.
Okay.
Hat Ben Stiller, Geoffrey Rush.
Ja. Du bist zum Filme holen nach Aserbaidschan gefahren?
Habe ich den gesehen? Kenne ich den?
Nein, wenn du den gesehen hättest, wüsstest du das noch.
Nee, kenne ich wirklich nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass wir das hier alles wegschneiden, weil, mein Gott, wenn die Leute wieder sagen, was, hä, Film, Aserbaidschan, ich komme überhaupt nicht mehr klar mit euch, Jungs.
Nein. Gar nichts, wenn wir schneiden, ich bin faul.
Und das ist nicht unprofessionell, das ist authentisch, Steffen.
Ja.
Die Ausreden sind unprofessionell.
Das war das müdeste Jahr, das ich jemals gehört habe. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns jetzt von euch verabschieden. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht von den düsteren Herrschern vom Nexus von Sominus kriegen.
How hard is the duck?
Ja. Lest gute Comics, schaut gute Filme. Tschüssikowski.
Wir machen das nämlich nicht. Bis dann.
Vorsicht vor Enten. Ciao.